Ja, die Eindrücke eben aus dem Bericht in Belgien haben wir ja gehört, dass Familie Jorsch auch unter ganz kuriosen Bedingungen Gemeinde baut. Ich hatte jetzt mit Rainer länger telefoniert und da geht es genauso wie uns hier, dass wir ja ganz kreative Wege suchen und gucken, wie können wir Gemeinde gestalten. Und ja, wir reden so selbstverständlich über Gemeinde und fragen dabei natürlich auch, wozu eigentlich Gemeinde? Sonja hat uns da ja auf diesen Weg schon mit hingenommen. Wozu Gemeinde? Es wird dazu nur zwei Predigten geben. Das ist also nur ein kurzer Überblick. Mehr kann das jetzt nicht sein. Wir werden das sicher in einer anderen Predigtreihe nochmal weiter vertiefen. Aber für uns ist ja die Frage, wenn wir jetzt dazugehören, ist es vielleicht manches für uns klar, aber manche sind vielleicht auch eher relativ neu dabei. Jetzt immer so die Frage, wieso gibt es Gemeinde eigentlich? Und ja, wenn wir so ein Teil davon sind, was bedeutet das und was ist der Zweck? Wenn wir da forschen wollen, können wir natürlich nach unserer Erfahrung fragen und werden sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Ob das dann das ist, wie Gott sich Gemeinde vorstellt oder den Zweck der Gemeinde, wäre natürlich zu fragen. Aber wenn wir jetzt recherchieren wollen, dann ist es gut, wenn wir das wirklich da tun, wo wir an der Quelle sitzen, also in der Bibel. Und wo? Naja, bei Paulus, da gibt es Gemeinden in Ephesus und sonst wo. Aber auch da ist ja schon Gemeinde vorhanden. Das ist nicht falsch, wenn wir das machen, auf jeden Fall gut. Aber ich schlage vor, dass wenn wir jetzt weiter recherchieren, dass wir mal bei Jesus selbst recherchieren, ganz an den Anfang gehen, an seine Worte, die er dazu sagt. Und das wollen wir uns gleich mal anschauen, wir haben sie jetzt hier schon eingeblendet. Jemand fragte Jesus nach dem wichtigsten Gebot, das es gibt. Es war eigentlich eine Fangfrage, die ihm damit gestellt werden sollte. Und er hat die Bibel natürlich, das Alte Testament von, also das, die Bibel von damals sozusagen, sehr gut gekonnt und hat geantwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus weitet damit von dem Wort Gottes her kommend den Blick hin zunächst einmal zu Gott. Die Liebe gilt dem Gott, der die Welt geschaffen hat, seinem Vater im Himmel. Und das gilt für jeden in der Gemeinde, diesen Gott zu lieben. Ja, lieben, das ist so ein Gefühl, das plätschert so dahin. Nein, hier ist beschrieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Der ganze Mensch ist damit gemeint. Und die Liebe geht weiter. Nicht nur von Gott kommend und hin zu Gott, sondern auch sozusagen horizontal zu deinen Mitmenschen, zu den Menschen, die dich umgeben. Das sind die, die die Liebe genauso ja, verdienen oder wo es wichtig ist, dass wir sie lieben. So sagt es Jesus. Und sich selbst. Auch das eine große Herausforderung, sich selbst nicht nur anzunehmen, sondern zu lieben. Er sagt, diese drei Richtungen, das ist das wichtigste Gebot. Und damit bringt er schon Grundlagen für das, was Gemeinde bedeutet. Ich habe das direkt schon mal hintergeschrieben. Das Erste, Gott wirklich zu lieben und ihn sozusagen als das Wichtigste im Leben zu nehmen, das ist Anbetung. Anbetung Gottes. Und den Nächsten zu lieben, deinen Mitmenschen, das bedeutet ja auch, das ist nicht nur ein Gefühl und eine Einstellung, sondern es ist ja, hat ja auch damit etwas zu tun, dass du deinem Nächsten etwas Gutes tust. Und deswegen können wir das mit dienen beschreiben. Wir dienen dem Nächsten. Ja, das ist mal eine ganz wesentliche Bibelstelle. Das ist das sogenannte Doppel, man muss eigentlich sagen, Dreifachgebot der Liebe, das Jesus hier in den Mittelpunkt stellt. Eine ganz, ganz wichtige Aussage, wozu auch Gemeinde da ist. Das Zweite, auch eine Aussage Jesu, die Quelle, der Ursprung, Jesus kurz vor der Rückkehr zum Vater im Himmel. Und dort hat er dann seinen Jüngern gegenüber etwas gesagt, und das gilt allen, die auch heute an Christus glauben. Das ist in Matthäus 28, also ganz am Ende des Evangeliums, da hat er gesagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir sagen oft, das ist der Missionsbefehl Jesu am Ende. Aber das ist weit mehr als das. Zunächst mit dem, darum geht hin zu den Menschen, dass sie jünger werden. Das heißt ja, dass wir den Menschen, dass wir irgendwo Gelegenheiten suchen, etwas weiterzugeben von dem, was wir von der Bibel her wissen, vom Evangelium, von Christus her, und dass wir es auch leben. Nur so können wir Menschen gewinnen, dass sie Gott anziehend finden und interessant finden und dass wir sie mitnehmen können auf diesen Weg. Und in diesem Evangelium geht es eben um Jesus selber. Darum geht es, und deswegen ist das Evangelisation. Das heißt, wir führen die Leute hin zum Evangelium, von dem wir selber ergriffen sind, von der guten Botschaft von Jesus. Das Zweite, das Thema Gemeinschaft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Auf das Thema Gemeinschaft gehe ich in der Predigt gleich noch näher drauf ein, ebenso wie auf das Thema Anbetung. Und dann heißt es, und lehret sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist jetzt im Grunde das, was Jesus weitergegeben hat mit seinem Leben. Das heißt, erst einmal schauen wir, wie die Leute damals, wie er gelebt hat, wie er im Umgang mit den anderen war. Ohne seine Worte. Und dann hat er Worte gebraucht. Ganz unterschiedliche Lehren, die er weitergegeben hat, von denen wir eben auch lernen können. Und wir merken, dass es so wichtig ist, dass wir diese Worte ernst nehmen als Worte Gottes. Die Bibel hat viele Autoren, aber nur einen Verfasser. Und dieser eine Verfasser ist der Heilige Geist. Und dass wir Jesus und die Worte nicht nur kennen vom Kopf her, sondern er möchte, dass wir sie leben, befolgen, sagt er. Das heißt, das tun wir in aller Regel auch gemeinsam. Auch da wieder der Grund von Gemeinde, wozu es Gemeinde gibt. Ich habe mal versucht, das zusammenzufassen. In einem nächsten Bild sehen wir einen Baum. Einen Baum, der hat immer Wurzeln. Denn da hat er seine Nahrung her. Und die Nahrung, wenn man den Baum mal als Gemeinde sieht, die Nahrung ist letztlich das, was wir aus der Bibel von Gott her erfahren. Von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und wenn dann diese Nahrung in den Baum geht, wir haben das mit diesen zwei Bibelstellen mal näher betrachtet, den Worten Jesu, den zentralen Worten Jesu, dann wächst ein Baum, und der Baum ist Gemeinde, und hoffentlich ist das ein einladender Baum, weil der nämlich Früchte hat. Und diese Früchte bestehen aus Gnade. Das ist ein Geschenk Gottes, das ist etwas, was von Gott her wächst. Und genauso wie wir von diesem Geschenk Gottes her leben und dankbar sein können für alles, was Gott uns in unser Leben hineingibt, sind das diese fünf Früchte, die wir hier mal benennen. Das ist Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Das Wort Gnade. Wozu Gemeinde? Wozu Gemeinde? Die Antwort Gottes, das sehen wir in der nächsten Folie, ist, das ist auch das Leitbild hier in der Gemeinde. Gottes Gnade, ja, seine Gnade, sein Geschenk, seine Zuwendung in Christus als solches, aber eben auch die fünf Früchte seiner Gemeinde, das zu leben, zu erleben und zu leben. Gottes Gnade erleben, also empfangen und auch zu leben und weiterzugeben. Von daher sehen wir, dass Gemeinde immer etwas ist, was Gott in seinem Plan hat, etwas ganz Großes, das uns Klarheit gibt, wozu wir miteinander unterwegs sind, wovon wir erfüllt sind, was unsere Kräfte freisetzt und auch in eine Richtung bringt. Gerade auch in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, nochmal festzuhalten daran, warum Gott uns eigentlich zusammenstellt. Ja, und deswegen gehe ich jetzt mal auf den zweiten Gedanken heute. Das ist ein wesentlicher Punkt in allem, ist, dass Gott angebetet werden will, also die Anbetung. Wir beten Gott an. Das war diese Bibelstelle. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und das zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Anbeten. Wenn wir uns jetzt fragen würden, wir würden wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Antworten geben. Die einen sagen, das bedeutet für mich Musik machen. Die anderen sagen, das ist für mich eher so eine Grundhaltung. Oder jemand anders sagt, das ist die Zeit, wenn ich ein gesprochenes Gebet habe. Ganz unterschiedlich. Im Neuen Testament, Proskynein ist das, das ist eigentlich, wenn man sich auf den Boden begibt, den Boden küsst sozusagen, sich niederwirft vor jemand anders, dann betet man denjenigen an. Das ist Jesus passiert im Neuen Testament an verschiedenen Stellen. Matthäus-Evangelium ist das überliefert, wie die Aussätzigen zu ihm kamen, ihn angebetet haben. Eine kanaäische Frau, sie warf sich nieder und betete ihn an. Und bei Matthäus-Evangelium sieht man vom Beginn an, im Neuen Testament, da steht das drin, dass die drei Könige aus dem Morgenland kamen und Jesus anbeteten. Und am Ende im Neuen Testament, in der Offenbarung, Kapitel 4, ist der Thron Gottes beschrieben. Und ich will das nicht im Detail beschreiben, aber wie sie alle, die dort beschrieben sind, Gott anbeten, ihn, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Das ist das Thema sozusagen durchgängig. Ja, und jetzt sitzen wir hier und sitzen in der Corona-Zeit und in vielleicht manchen offenen Fragen und Krisen oder sonst wie. Und wir fragen, ich Gott anbeten jederzeit in solcher Situation, in solchen Krisen? Und das Schöne ist, wir dürfen auch klagen vor Gott. Wir sehen das in den Psalmen oder schreien. Wir dürfen alles ausdrücken vor Gott. Anklagen, das sollen wir nicht. Also das heißt, ihm Vorwürfe machen. Und ich habe ein Zitat gefunden, und das finde ich so genial. Ich danke Gott, weil es mir gut geht. Aber ich bete Gott an, weil er gut ist. Ich danke Gott, weil es mir gut geht, aber ich bete Gott an, weil er gut ist. Das heißt, das ist unveränderlich, wie Gott ist, seine Art und sein Charakter. Und das auch unabhängig von meiner Situation, in der ich gerade bin. Das lässt sich so leicht sagen. Mir ist ein Mann aus einer ehemaligen Gemeinde vor Augen, der hat einen kleinen Schlosserbetrieb, an dem er sehr zu kämpfen hatte, den überhaupt finanziell und dass das überhaupt so lief. Und der hat auch noch... Seine Frau ist dann in späteren Jahren schwer, schwer dementkrank geworden, dass sie ja mit, wie sagt man, Tagespflege war und er aber auch sehr aktiv war dabei. Und dann ist auch noch sein Sohn schwer krank geworden und gestorben. Und ich sage, Hans, wie hast du das all die Jahre geschafft? Und dann sagte er, ich bin aus der Gewissheit jeden Tag gegangen, Gott macht keine Fehler. Fand ich sehr beeindruckend. Unabhängig von der Situation, Gott bleibt gleich und er möchte angebetet werden. Der Vater, das ist das eine, der Schöpfer also, der Vater der Barmherzigkeit und des Lichtes. 1. Korinther 8, Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Den beten wir an. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Dann merken wir, Vater, Sohn, Heiliger Geist gehört zusammen. Wir beten Gott den Vater an, wir beten aber auch Gott den Sohn an, Jesus Christus, der als Erlöser in die Welt gekommen ist, auch in unser Leben im Idealfall, wenn es schon soweit ist. Philipper 2, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Den beten wir an. Und wir beten den Heiligen Geist an, Johannes 4. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er wird auch angebetet, aber er hilft uns auch, Gott anzubeten. Er ist sozusagen der innere Führer für alle die, die glauben. Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese beten wir an. Und das tun wir allein, wenn wir nach dem Wie fragen. Ich tue es alleine, aber ich tue es auch gemeinsam mit anderen zusammen. In Anbetungen anbeten und Gott zu Gott beten steht ganz oft im Plural. Also das tut man gemeinsam, auch eben gerade in der Gemeinde, weil das verstärkt diese Gemeinschaft, dieses Miteinander. Ja, und was wir anbeten, ist noch der Punkt Anbetung. Was wir anbeten, ist sein Wesen und seine Taten. Beim Wesen Gottes, da lässt sich ein Katalog aufführen, das ist unglaublich. Da würde der Otto-Katalog, hätte gar keine Chance mit seinen paar Seiten, wenn man das alles aufführen will. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Allein die Kreativität Gottes, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Liebe und die Geduld, die er mit dir und mit mir hat, seine Treue, so unendlich viel. Das beten wir an, wie er ist. Und natürlich auch, was er tut. Was er tut in Jesus Christus, in der Hingabe zur Erlösung der Menschen. Und was er tut, und da denk mal drüber nach, in deinem Leben. Wenn du zurückblickst, die letzten Wochen oder den letzten Monat, was würdest du aufzählen können, was Gott alles getan hat? Ganz konkret in deinem Leben. Davon können wir auch erzählen. Ach, da gibt es so viel zu sagen zum Thema Anbetung. Wie gesagt, heute ist nur der Überblick. Deswegen gehe ich jetzt auf den Punkt Gemeinschaft. Gott möchte, dass wir Gemeinschaft leben. Wir erleben eine von Gott geschenkte Gemeinschaft. Und die Bibelstelle dazu, die mag uns jetzt vielleicht ein bisschen fremd klingen. Was hat das mit Gemeinschaft zu tun? Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir erleben eine von Gott geschenkte Gemeinschaft. Denn er führt uns in diese Gemeinschaft hinein. Das ist, diese Gemeinschaft hier ist gemeint, dass wir verbunden sind mit Christus als sozusagen ein Körper, ein Leib. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib, heißt es in Epheser 4. Aber das heißt zunächst auch erst einmal, wir können kommen und dabei sein. Ja? Das heißt nicht, die Gemeinschaft der Christen sind immer nur ganz, ganz bestimmte Leute. Jeder ist eingeladen zu kommen und dabei zu sein. Was hier gemeint ist, ist diese verbindliche Verankerung in den Leib Christi durch den Glauben an Christus und die Taufe. Die führt uns in diese ewige Verbindung mit Gott hinein. In eine Gemeinschaft, die ganz tiefgehend und ewigen Charakter hat, gegründet auch durch den Heiligen Geist. Aber das Ziel dieser Gemeinschaft und das Ziel der Gemeinschaft der Christusgläubigen ist, dass wir in den Namen hinein geführt werden, getauft werden. In den Namen Gottes hinein, das heißt in seine Gegenwart hinein, Und das ist der Unterschied, der uns von jeder anderen Gemeinschaft unterscheidet. Das ist, dass wir in Christus verbunden sind und diese unglaublich zugesagte Kraft auch beanspruchen dürfen, wenn er selber sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt, also in Christus verbunden bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine heilige, wunderbare Gemeinschaft, die mit Christus geschieht. Und das Ziel dieser Gemeinschaft, das ist gut, wenn wir das vor Augen haben, ist das eine, das ist ähnlich wie bei der Anbetung, um Gottes Ehre geht. Soli Deo Gloria, Gottes Ehre allein. Dass wir etwas seien zum Lobe seiner herrlichen Gnade, heißt es in Epheser 1. Also da, wo wir Gottesdienst feiern, jetzt, dass wir Gott loben, da, wo wir singen, wo wir beten, wo wir in der Bibel lesen, wo wir Glaubenserfahrungen weitergeben, es geschieht zu Gottes Ehre. Gott freut sich daran. Das ist das eine, das Ziel dieser Gemeinschaft. Und das andere, woran wir uns vielleicht etwas schwerer tun, weil es nicht so ganz einfach ist, das zu leben, das steht in 1. Korinther 12. Hören wir mal rein. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengeführt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Füreinander zu sorgen. Das bedeutet Gemeinschaft auch. Jetzt kann ja nicht einer für alle sorgen oder wie das jetzt läuft, sondern das geschieht vor allen Dingen in kleinen Gruppen. Und ideal ist, wenn jeder von uns wirklich in einem Hauskreis ist, in einer kleinen Gruppe, da sorgt man füreinander. Dazu laden wir nochmal ganz bewusst ein, Rainer Dorrer, der jetzt hier im Saal ist heute, der ist der Koordinator für dieses Thema, ihr könnt euch an ihn oder auch an mich wenden. Einfach zu sagen, ich möchte gerne mal so eine Gruppe kennenlernen, ich möchte da reinkommen, das muss nicht heißen, dass du da dein Leben lang drin bist oder sonst wie, einfach mal reingucken und hineinspüren. Dass man da auch merkt, man kann da füreinander sorgen. Man teilt das Leben etwas mit, man lebt Beziehungen, man lernt aus dem, was Gott uns weitergeben will. Und ihr müsst euch vorstellen, da finden reale Gespräche statt. Kann man uns in Corona-Zeiten gar nicht mehr vorstellen. Ne? Man kann sich begegnen und miteinander sprechen. Das ist jetzt manchmal hier im Saal oder in einem größeren Rahmen. Manche machen das, glaube ich, auch noch per Zoom. Aber einfach Austausch, zuhören, füreinander beten. Da gehört auch Ermutigen zu. Da gehört Trösten zu. Da gehört aber auch zu, dass man sich miteinander freut oder miteinander feiert. Es ist Gemeinschaft eben auch, dass am Ende das Gefühl auch da ist, hey, wir sind füreinander da. Das ist so etwas Kostbares und das geschieht am ehesten wirklich, wenn wir es in der Gruppe tun und in einer überschaubaren Gruppe. Ihr kennt bestimmt Tierdokumentationen und manche sind ganz schön grausam. Immer dann, wenn Raubtiere ins Spiel kommen und vor allen Dingen der Löwe, wenn er dann so seine Raubzüge macht und wenn man sich das bis zu Ende anguckt, dann sieht man, dass ein Löwe eine Strategie hat. Er greift in der Herde, meistens sind das ja sogar mehrere Löwen, die dann angreifen, die greifen in der Herde immer Tiere an, die sie isolieren können. Schwache Tiere oder die sich an der Herde nicht so ganz an die Herde gehalten haben. Und dann versuchen sie, die von der Herde zu trennen. Dieses Bild vom Löwen ist ein biblisches Bild. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ja, wenn Christen sich vereinzeln, sind sie viel mehr dem Feind ausgesetzt. Das soll uns jetzt nicht mega Angst machen. Ein bisschen Schrecken vielleicht ist nicht schlecht an der Stelle, weil wenn es um den Satan geht, dann ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen. Aber Jesus ist mächtiger und er kann uns so zusammenführen und in der Gemeinschaft halten, dass wir wirklich gemeinsam unterwegs sind.